Wieder mit Filterdetektion hier, und zwar kohärente Detektion, Schwellwertentscheidung, und wir haben eine Umgleichung für die BTR-Probabilität hier, das heißt, wir wollen mehr sein als 10 hoch 6. Sonst können wir im Wesentlichen alles hier hinschreiben, was sonst nicht gegeben ist, ist ideal. Hier zum Beispiel keine Intersymbolinterferenz, schon mit diesen Nyquist-Impulsen hier abgeleitet und perfekte Synchronisation. Ja. So, die Lösungsstrategie, zuerst machen wir uns wieder, verschaffen uns einen Überblick, Lobschaltbild, Signaldiagramme und Phasendiagramm, dann die Anzahl der benötigten Symbole, brauchen wir irgendwann einmal, wie bekommen wir die, über die Bedingung der Intersymbol-Interferenzfreiheit können wir uns die Entropie ausrechnen, die notwendig ist hier. Im Wesentlichen hat das nichts anderes, als wir wie viele Bits parallel hier übertragen werden sollen, also wie viele Symbole, der Bits zu einem Symbol zusammengefasst werden müssen. So, da das vielleicht irgendwie abweichend ist von den Bedingungen, die wir vorher gestellt haben, wir können immer nur ganzzahlige Bits in Symbolen zusammenfassen, daher benötigen wir in der Regel eine Korrekturrechnung für das, was wir hier ausgerechnet haben, und dann für diese Korrekturrechnung berechnen wir dann das Carrier-to-Noise-Ratio, das hier ursprünglich gefragt ist. Für die vorgegebene PTR-Probability, und wir setzen voraus Rekodierung. Ja, das heißt, nur ein Bit von Symbol zu Symbol oder Nachbarsymbol darf sich hier ändern. So, die Architektur, Signalisierung ist relativ einfach hier darzustellen. Noch einmal eine Wiederholung in der Theorie hier, aber Sie können diese Beispiele natürlich auch isoliert betrachten hier, und dann ist es günstig, wenn Sie das immer als aufzeichnen. Also natürlich 10 Minuten, Viertelstunde vorher da darüber geredet haben und so, ist das im Geist sicherlich etwas frisch. Wenn Sie hier eine Prüfung machen und nicht wissen, welche Beispiele kommen, dann würde ich Ihnen empfehlen, trotzdem immer so eine einfache, triviale Skizze zu machen. Ja, also Sender, Kanal, Empfänger, Kanal ist additiv. Haben wir AVG-Störung drauf, wir haben eine Kanalbandbreite von 120 kHz. Wir sendermäßig hier haben wir Bandpassmodulation, wir haben hier MPSK-Format hier in dieser Konstellation hier. Gefragt ist noch das M, das wir hier brauchen, also wie viele Symbole. Wir wissen aber sehr wohl, dass wir eine Bitrate haben wollen, die größer sein soll wie 900 Kilobit pro Sekunde. Wir wissen auch, dass wir hier Nyquist-Impulse voraussetzen. Also T0 mal B ist 1, und dass wir eine faire Quelle haben, so wie immer, bei all unseren Formen nur für diese Bedingung hier Gültigkeit haben, das heißt die Eckverteilung hier drinnen. Wir verwenden Match-Filter-Detektion, wir wollen eine Symbolfehlerwahrscheinlichkeit kleiner wie 10 hoch minus 6, und gefragt ist hier das Carrier-to-Noise-Ratio vor der Detektion. Ja?
Eine Frage zu der Folie.
Das ist eine Kombination. Ja? Ja, der Signalfluss ist immer addierer, subtrahierer, Linchen und so weiter. Natürlich haben Sie ein Signalflussdiagramm auch Blöcke drin. Ja? Wenn ich hier einfach einen Block hinzeichne und Kanal hinzeichne, dann ist es ein Blockschaltbild. Ja? Das ist eine Mischung in diesem Sinn. Ja? Die Tiefe der Darstellung bleibt Ihnen dann im Wesentlichen überlassen. Ja? Natürlich können Sie da jetzt wieder einen Multiplizierer hinzeichnen, einen Datenfluss, hier Ihren Träger und so weiter. Also Sie können da den ganzen Sender hinzeichnen. Ja? Nur fürs Berechnen ist vielleicht nicht ganz sinnvoll. Ja? Aber als Skizze ist immer sinnvoll. Ja? Und wie die Störung wirkt hier in dem Sinne, dass da eine Additionsstelle ist, ist vielleicht auch ganz sinnvoll. Ja? Darum habe ich es auch immer sehr nebulos mit Architektur bezeichnet. Ja? Aber man kann mit beliebig fein dann noch darstellen. Soweit Sie es halt brauchen, um die Punkte beantworten zu können. Also damit Sie eine Beziehung haben zu dem, was Sie hier eintragen, zu dem, was Sie dann ausrechnen. Ja? Ich würde nur mal sagen, wo bin ich jetzt? Was ist das für Größe? Ist es eine Sendergröße? Ist es eine Empfängergröße? Eine Kanalgröße? Und das ist ein bisschen so sortieren, ist vielleicht die Wahrscheinlichkeit, dass Sie etwas nicht richtig oder nicht ganz richtig berechnen, gering haben. So, Anzahl der benötigten Symbole. Das heißt, wir gehen hier, setzen hier unsere Bedingung ein für Intersymbolinterferenzfreiheit, und über die Entropie erhalten wir dann den Zahlenwert. Das heißt, unsere Symbolrate ist 1 durch die Symboldauer, und das ist unsere Kanalbandbreite, die Sie hier haben. Oder die Schräge ist T wieder dann. Ich glaube, bei Ihnen in der Folie ist es T irgendwo. Ja? Oder? Sie haben ja nur das B als Kanalbandbreite und nicht die. Ich glaube, das habe ich erst später geändert dann. Aber wir jetzt wieder auf Ihre Folien zurückgeändert. Das BT ist ein Ausdruck, der Wandel ganz gut gefallen hat für das Mischen. Wir haben oft mehrere Bandbreiten und dann ist die Frage, na, ist das jetzt der Basisband, ist es die Bandpassbandbreite oder so irgendwas? Okay, wir nehmen jetzt wieder auf B, die einfachen Symbole, umso besser ist es vielleicht. So, das heißt, die Symbolrate, die ich hier habe, sind 120 Kilo Symbole pro Sekunde. Das heißt, um die Formel hier jetzt dann umzuformen, haben wir hier RP durch RS und das ist unsere Entropie. Ja, und die muss größer gleich sein. Wir erhalten hier 7,5 Bit pro Symbol. 7,5 Bit pro Symbol kann man schwer aufteilen hier. Der braucht einen ganzzahligen Wert und einen ganzzahligen Wert, der in der Nähe einer 10er-Potenz, einer 2er-Potenz liegt. Das heißt, der nächstgelegene Wert wäre eben 8 hier und daher haben wir hier M gleich 256. Ja, das heißt, wir haben hier 2 hoch 8 und oh ja, passt schon, ja. Aber hier 8, das heißt, wir haben hier 8 Bit, die da drinnen liegen. Das heißt, wir haben hier diese 7,5, geändert auf 8, das heißt 256 Möglichkeiten, die wir hier vorfinden können. So, jetzt habe ich sozusagen ein neues N oder das eigentliche N gewählt und damit kann ich jetzt die Korrekturrechnung durchführen, das heißt, Symbolrate ist Bitrate durch LD von M, das heißt, wir haben 112,5 Kilobot pro Sekunde. Wir haben hier unser T0, das 1, also Symbolrate, das Symbol da ist 1 durch die Symbolrate, hier gegeben und das Zeitbandbreiteprodukt von Kanalbandbreite mal Symboldauer hat ungefähr den Wert 1. Ja, damit ist es auch für uns okay und ein bisschen größer wie 1, daher ist es auch in Ordnung. Mit diesen korrigierten Werten können wir hier unsere Bitfehlerwahrscheinlichkeit berechnen. Die Bitfehlerwahrscheinlichkeit ist wieder Symbolfehlerwahrscheinlichkeit dividiert durch den LD von M. Umformen des Carrier, der Noise Ratio explizit zu machen, sehen Sie einmal, gewaltig großer Wert, in dB ausgedrückt, ist auch nicht besonders freundlicher. Das heißt 47,9 dB von Carrier to Noise Ratio für eine Bitfehlerwahrscheinlichkeit, die kleiner wie 10 hoch minus 6 ist. Ja? Sagt man so einfach so 40, 50 dB, aber das ist eine gewaltige Änderung. Ja? Jeder 3 dB mehr ist eine Verdoppelung. Ja? Also muss immer aufpassen, hier beim dB-Maßstab und sich das vorzustellen. Ja? Das heißt, wir werden dieses Ergebnis dann vergleichen mit MQAM. Ja? Um es vorwegzunehmen, dort ist es ein bisschen weniger für die gleiche Bitfehlerwahrscheinlichkeit. Das heißt, MPSK fordert ein sehr hohes Carrier-to-Noise-Ratio, eben um dieses Diagramm auseinander zu nehmen, damit der Abstand der benachbarten Signalpunkte sehr klein größer wird, ja, natürlich, um die Bitfehlerwahrscheinlichkeit zu bekommen. So, es gibt auch noch Änderungen oder Spielarten davon, das heißt differenzielles MPSK, das heißt, das Problem war ja immer hier, wir haben mit den differenziellen Modulationsformaten auch im Basisband keinen großen Aufwand betrieben. Das heißt, auch hier nur ganz kurz erwähnt, dass es dieses gibt. Das Problem ist immer die Phasenreferenz zu erzeugen. Wir brauchen die Phasenreferenz aus dem empfangenen Signal. Und je mehr Phasenzustände es gibt, umso genauer brauche ich sie und umso mehr Möglichkeiten gibt es. Das heißt, ich könnte mir jetzt ein Muster überlegen, um irgendeinen bestimmten Signalpunkt festzulegen. Oder ich nehme das vorhergegangene und sage, das ist meine Referenz und komme so zu einem differenziellen Verfahren. Das heißt, man nimmt das vorhergegangene Symbol und synchronisiert auf dieses und sagt, dann habe ich hier die Phasenunsicherheit in der Differenz abgebildet, verliere natürlich wieder etwas an Bitfehlerwahrscheinlichkeit oder muss mehr Carrier-to-Noise-Ratio investieren für diese Modulationsformate, erhalte aber den großen Vorteil gerade für diese Verfahren hier, dass ich mir die Synchronisation, die Eindeutigkeit dieser Phasen hier sehr schön über das differenzielle Verfahren bekomme. Das heißt, ich habe hier die 3dB, dieses Rauschen im aktuellen Symbol, hat den gleichen Rauschprozess wie im vorangegangenen Symbol, dann kann man hier vielleicht ein bisschen etwas ersparen. So, Modulationsart MQM. Ja? Noch einmal, um es einzuordnen, wir haben binäre Formate gehabt, wir haben diese Q-Formate gehabt, wir haben MBSK gehabt. Und der nächste große Schritt hier, oder die nächste große Gruppe hier, ist MQAM. Ja? Es geht alles irgendwo von QBSK aus. Ja, mit QBSK habe ich vier Signalpunkte gehabt und ich kann sagen, das waren zwei Systeme, die zueinander orthogonal sind, das ist ein 3-0 Phase-Shift ging und zusätzlich noch habe ich sie um Pi Viertel gedreht gehabt. Wenn ich diese Idee jetzt da weiterentwickle, dann war das einmal schon 4QAM. Ja? Ich hatte schon vier Punkte als QAM-Signal hier gehabt und habe sowohl im I- als auch im Q-Kanal gleiche Belastung drin. Das heißt, ich habe meine Signale aufgeteilt. Das heißt, das MQAM entspricht einem Paar von MASK, also Amplitude Shift Key Signal. Ja, das heißt, ich komme hier von MAPK auf MASK und dann auf MQAM. In Wirklichkeit brauchen Sie sich immer nur das Phasendiagramm vorstellen und die Punkte, die da drinnen liegen. Ja? Und Sie haben die Möglichkeit, mit Amplitude, Phase hier zu argumentieren. Und Sie sehen dann, je nachdem, wie Sie die vier Punkte drehen, können Sie die vier Punkte mit den Achsen zusammenfallen lassen oder symmetrisch aufteilen zwischen den Achsen. Dann sehen Sie, dass Sie hier im Q-Kanal eben immer eine Komponente drin haben. Und dann spricht man hier von MQAM. MQAM sind eigentlich die Verfahren, die ausschließlich verwendet werden, wenn Sie hier hohen Durchsatz haben wollen, bei möglichst guten Bitfehlerwahrscheinlichkeit. Ja. Erinnern Sie sich vielleicht an irgendwelche Modems, da haben Sie diese QAM-Modulationsformate üblicherweise gehabt und keine Phasenformate da drinnen. Ja. Eben aus diesem Grund, na, hier ein Modem ist ein äußerst höchstentwickeltes nachrichtentechnisches Gerät, wo wirklich sehr viel Know-how drinnen steht. Ja, also Modems zu bauen und effizient zu bauen, ist für mich eine äußerst große Herausforderung. Leider nicht immer für Diplomaten, ich habe verbissen auch früher Diplomaten gesucht, für so Powerline-Modems, war nicht so interessierend, für GPS jede Menge. Ja, obwohl GPS eigentlich keine besondere Herausforderung mehr war, das ist alles alt gewesen, es hat Chips jetzt dafür gegeben, aber es ging einfach besser, Satellitenkommunikation, als wir irgendein Modem für Powerline, obwohl dort wirklich alles drinnen steckt, was man irgendwie an Nachrichtentechnik Know-how hat. Gut, ja, das heißt, die rechtliche Anordnung ist einfacher zu implementieren und hat eine geringfügig bessere Symbolfehlerwahrscheinlichkeit. Und die werden wir dann auch entsprechend ausrechnen hier und einen Vergleich durchführen. Ja, wir werden viele der Beispiele, die hier drinnen sind, so gestalten, dass wir sie auch später noch verwenden können, zumindest irgendeine Information daraus gewinnen können. So, von 4QAM, also unserem QPSK-System, wechseln wir jetzt von 16QAM, das heißt für 16 Zustände haben wir 4 Bits hier, das heißt wir fassen sie in zwei Zweiergruppen, sowohl für I als auch für Q-Komponente zusammen und haben hier eine spektrale Effizienz natürlich von 4 Bit pro Sekunde pro Hertz erreicht. Ja? Also je mehr ich zusammenfasse, die spektrale Effizienz ist offensichtlich und sehr eindeutig und sehr einfach nachzuvollziehen. Das Problem sind immer hier, die Darstellungsweise, wie behandle ich es? Ja, Sie sehen hier zum Beispiel, ich werde gleich die nächste Folie hier hernehmen, wie man dieses darstellen kann. Im Wesentlichen haben wir eine I-Komponente und eine Q-Komponente. Und wir haben hier 16 Punkte, 16 rote Punkte, ja, die hier symmetrisch angeordnet, also hier auf diesen gelben Linien, strichierten Linien liegen. Ja, also schön aufgeteilt, hier vom Ursprung weg entfernt hier, dieser da, ich kann mir jeden einzelnen Punkt als Ortsvektor vorstellen. Und als solcher ist auch im Wesentlichen zu betrachten. Das heißt, jeder Punkt hat innerhalb einer Symboldauer einen bestimmten Zustand des Trägers. Das heißt, eine bestimmte Amplitude und eine bestimmte Phase in Bezug auf die Referenzphase von I-Kanal und von Q-Kanal. Ja? So, das heißt, Sie sehen die symmetrische Verarbeitung hier. Hier wäre zum Beispiel ein Schritt und hier wäre zum Beispiel zwei Schritte. Und ich sage, zwischen diesen beiden da wäre hier ein Delta V. Dann ist natürlich auch in diesem Muster da drinnen, auch der Unterschied hier, in I-Richtung ebenfalls Delta vorzubringen. So, jetzt kann ich mir das Ganze aber mit den blauen Linien vorstellen. Ja, die blauen Linien, das heißt, es sind doch vier Symbole hier, die auf einer gleichen Ortskurve liegen. Also Ortskurve hier als Kreis dargestellt. Dann habe ich einen zweiten Ring hier, der bestimmten Abstand hat, nämlich hier hat der Abstand hier 1 plus ungefähr 1,4 hier diesen Abstand, der da ist schon ein bisschen über 3 drüber und der liegt schon ein bisschen weiter, aber der Abstand hier wird immer da in dem Sinn, der ist kürzer, der ist länger und da ist er ungefähr in der Mitte drin. Das heißt, wir haben hier drei Ringe stehen da, den da außen und dann geringfügig mehr Leistung, also ein Vektor hier, den anderen Ring. Obwohl alle gleichen Abstand zueinander haben. Ja? Also benachbarte natürlich. Ja? So, und alle diese Punkte können irgendwie angenommen werden. So, die Frage ist jetzt, wie bezeichnet man so ein System? Also wir bezeichnen es jetzt einmal 16 Q1. Ja? Weil es in I und Q-Achse gleiche Signalbedeutung, gleiche Abstände haben, das ist rechteckige gelbe Muster da drinnen. Ja? So 16 Q1. Und man könnte genauso sagen, es wäre 16 APK, also Amplitude Phase Keying. Wobei man jetzt aber spezifizieren muss, die Ringe hier. Da sind 4 Signalpunkte drauf, da sind 8 Signalpunkte drauf und da außen sind wieder 4 Signalpunkte drauf. Also 4, 8, 4. Ja, kann ich genauso als Amplitude Keying betrachten hier. Wir haben hier eine bestimmte Phase, wir haben hier eine bestimmte Phase, wir haben hier eine und so weiter. Ja. Das sind unsere A1 und die B1. Ja, das heißt, die A1 sind die Bits, die hier, die zwei Bits, die ich zusammenfassen muss hier. Und die B1 sind die anderen zwei Bits, die ich zusammenfassen muss für den Q-Kanal. Ja, das heißt, wir haben hier 4 Möglichkeiten in dieser Richtung, wir haben 4 Möglichkeiten in dieser Richtung. Das heißt, es sind immer zwei Bit hier, zwei Bitgruppen zusammengefasst für den Kanal und für Q-Kanal. Ja, aber Sie sehen aufgrund der Darstellung hier, wenn ich da irgendetwas jetzt in die blauen Ringe weglasse, dann sagt das QPSK, wenn ich die gelben weglasse, sagt, ja, das ist APK oder so. Also, es sind immer dieselben Punkte. Man kann sie verschieden beschreiben. So, da zurückgehen brauche ich jetzt eh nicht mehr, weil ich im Wesentlichen an diesem Diagramm ja alles erklärt habe. Ja. Okay. So, Animation, Phasendiagramm 16 QRM. Wir haben hier ein Phasendiagramm 16 QRM. SNR sind gleich 0 dB. Da kann man immer diese Animation schon dauern für Sekunden. Leider kann ich sie nicht in MATLAB online durchführen, sondern ich habe hier die Ergebnisse zusammengestellt. für das Basisband. Genauso ähnliches Verhalten bekommen wir hier für Bandpasslagen. Ja, das heißt, wir haben hier diese blauen Linien oder hellblauen oder hier, sind die Schnittpunkte aller Symbole, die hier auftreten können. Und rot zum Beispiel hier, oder blau ist das gesendete Symbol. Ja, ich wäre einen von diesen, innerhalb einer Symboldauer ist das zum Beispiel der blaue, wäre hier dieses gesendete Symbol. Der schwarze ist der, der empfangen wurde. Ja, Sie können sich einmal alles wegdenken hier, außer dem blauen und dem schwarzen. Ja. Und dann blenden Sie sozusagen geistig diese blaue rechteckige Struktur hier ein, ja, diesen Lattice, und sagen, okay, das nächstliegende Eckpunkt von irgendeinem, der da hier zu diesem schwarzen Punkt ist dieser rote hier. Das heißt, er entscheidet sich aufgrund der Entscheidungsmetrik, nämlich der Distanz zu den legitimen Symbolen hin, für diesen roten hier. Naja, wenn ich sich für dieses rote Symbol entscheide, dieses blaue gesendet wird, dann hat er mal einen Symbolfehler gemacht. Ja? Und jetzt kommt es darauf an, wie viele Bitfehler er macht, wie sich dieses Symbol in Bits darstellt und wie sich dieses Symbol in Bits darstellt. Dann könnte man aussehen, wie viele Bitfehler hier passiert sind. So, wenn ich hier zum Beispiel SNR von 0 dB, ja, also schwarz ist das Empfangene und das ist ja diese Situation, die ich genau erklärt habe. Ja, blau ist gesendet, rot ist empfangen, aufgrund dieses schwarzen. Der schwarze, da liegt am nächsten mit diesem Eckpunkt, gesendet wird aber der. Und da ebenfalls. Ja, das heißt, das ist der, der gesendet wurde, das ist der, der entschieden wurde, und das ist der, der empfangen wurde. Das heißt, die Entscheidungsgebiet, da sind immer solche Cluster da drinnen. Und dann halt zum Beispiel das nächste Symbol der da. Gut, wenn wir jede dieser Entscheidungen hier mit einem Punkt charakterisieren, und zwar nur die, die hier empfangen wurden. Ja, also nicht entschieden, nicht gesendet, also die, die empfangen wurden, also nur diese schwarzen Punkte oder die Spitzen dieser Vektoren, dann erhalten sie etwas, was hier so wunderschön gleich ausschaut. Ja, woran erinnert sich das? Eine Rauschquelle. Ne? Das heißt, ich habe hier eine Q-Komponente, das heißt, ich habe hier zwei Darstellungsmöglichkeiten. Im Wesentlichen, wenn die Entscheidungsgebiete, egal wie immer sie ausschauen, so schön gleichmäßig angefüllt werden, dann haben wir hier eine Bitfehlerwahrscheinlichkeit, die unbrauchbar ist. Also 0,5 mal 10 hoch minus 1 hier. Bei Ihnen ist aber, glaube ich, das ist ein Stimm. Da muss ich nochmal nachschauen. Das ist von 0,5 oder 0,05. Nein, ich glaube, das stimmt. Da muss ich nochmal nachschauen. Wenn ich so nicht sicher. Da habe ich nicht da einen Fehler. Gut. So, hier haben wir ein SNR von 10 dB. Also schon viel, viel besser. Sie sehen, diese Punkte hier, rot und schwarz, die liegen schon viel, viel knapper beisammen. Das heißt, die schwarzen Punkte ziehen schon besser auf einen Gitterpunkt hier hin, wo diese Symbole hier auftreten können. Ja, das heißt, Sie sehen hier auch noch andere Punkte eingezeichnet da drin. Aber für 10 dB sehen Sie, dass das schon sehr schön so knapp beisammen liegt. So, wenn wir hier dann alle Punkte einzeichnen, dann sehen Sie, sie clustern sich schon hier um legitime Signalpunkte hier. Ja, das heißt, sie haben schon ein bisschen besser zusammengefasst hier, die kann man schon eindeutiger erkennen, hier diese Streudiagramme. Diese Punkte, also bei einem SNR von 10 dB. Auf einem SNR von 10 dB erhalten wir hier eine Symbolfehlerwahrscheinlichkeit 6,6 mal 10 hoch minus 3. So, für 15 dB sehen Sie, die sind schon sehr, sehr knapp beisammen und es passiert hier praktisch kein Fehler mehr. Das heißt, für 15 dB sind die sehr, sehr schön zusammengefasst und Sie sehen an den Grenzgebieten, an den Grenzflächen sind diese rot eingezeichnet hier. Da gibt es kaum Punkte, die irgendwie Anlass geben, dass da einer vielleicht von einem anderen Gebiet hier kommen könnte. Ja, das heißt, das Entscheidungsgebiet zum Beispiel für Symbol 7, wenn Sie von oben nach unten nummeriert, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wäre dieses Gebiet hier. Das heißt, alles, was da drinnen liegt, wird für Symbol 7 entschieden. Und genauso natürlich für die anderen. Und ich habe hier 20.000 Symbole übertragen. So, alles haben wir zusammengezeichnet. Ne? Sie sehen hier praktisch, wie das SNR immer besser wird, dass hier natürlich die Punkte immer klarer sichtbar werden und daher die Bitfehlerwahrscheinlichkeit entsprechend reduziert wird. So, für 16QAM erhalten wir eine erweiterte Struktur hier für unseren QBSK oder 4QAM System. Bei 4QAM haben wir da drinnen nichts gebraucht, weil wir jetzt sozusagen zwei 4QAM Systeme haben. In I- und in Q-Konstellationen brauchen wir natürlich hier zwei Bit drinnen immer. Ja, das heißt, Sie haben hier die Möglichkeit, plus, minus 1 und plus, minus 3 sind die Amplitudenwerte entsprechend in I- und in Q-Achse, sind diese 16 Punkte, die sich daraus ergeben. Ja, das heißt, ich habe hier meine Symbolrate sehr viel Viertel natürlich, hier habe ich meine Bitrate und habe hier meine Symbolrate dann entsprechend wieder mit RB Viertel drinnen. Sonst sollte da ja keine großen Probleme auftreten. So, das Phasendiagramm für 16QAM hier, entsprechend dieser Signalpunkte hier eingetragen, sehen Sie, da geht es ganz wild durcheinander hier, kann hinspringen von bis, ich weiß nicht, wie viele Symbole ich hier übertragen habe, aber da muss man schon einiges übertragen, damit hier diese Linien herauskommen und man kann ungefähr ableiten, dass hier und hier, hier noch 10 würde gleich wieder weg wie herkommen und so, und den anderen Punkten, das ist eine deren Symbolquelle zumindest ist. Ja, also es gibt keine, die irgendwo wesentlich dicker sind, als wie die anderen da drinnen. Natürlich wird wahrscheinlich zu viele oder zu wenige Symbole übertragen, da wäre es natürlich noch schöner ersichtlich. So, das Augendiagramm, erinnern Sie noch mal, was ist das Augendiagramm? Was kann ich am Augendiagramm ablesen oder wofür ist das Augendiagramm gut? Hat eine besondere Bedeutung natürlich in der digitalen Kommunikation, das Augendiagramm. Ich kann hier ablesen die Bitfehlerwahrscheinlichkeit aufgrund der Augenöffnung und ich kann hier ablesen den Jitter bezüglich Synchronisation, Takt und solche Dinge, die hier wieder gewonnen werden. zum Beispiel hier für den Realteil von 16 QM habe ich hier natürlich 4 Signalpunkte. Ein genau das gleiche Diagramm ergibt sich natürlich für den Imaginärteil und Sie sehen hier alle Übergänge, die ich hier drinnen habe, für Alpha gleich 1. Ja, das heißt, es sind immer mehrere Symbole, ein Symbol immer übereinander gezeichnet. Das hängt davon ab, wie die Symbole sich abwechseln, hier diese Tippkombination abwechseln, wie viele Übergänge das es hier gibt. Aber Sie sehen hier relativ schön hier scharfe Schnittpunkte hier, schöne große Augenöffnungen hier und daher doch auch schöner auf der X-Achse oder hier auf der Y-Achse, nehmen Sie in der Drehachse hier. Auf der Zellachse natürlich ist hier die Zelle von dem komplexen Signal D und genau das gleiche Diagramm erhalte ich natürlich auch für den Imaginärteil, also über der Zelle aufgetragen oder Sie haben hier irgendwo ein Oszilloskop, wo Sie auch die Dauer eingestellt haben und das immer wieder übereinander zeichnen lassen. Mit einem großen Nachleuchten zum Beispiel können Sie auch dieses Diagramm hier relativ gut sehen. So, Realteil und Imaginärteil hier als hier im Basisband, dieses Signal D, bevor es den Träger abmoduliert wird. Sie sehen hier 4 Amplitudenstufen, 1, 2, 3 und 4, genauso hier 1, 2, 3 und 4 drinnen. Und mit der haben Sie die I und die Q-Komponente 4, also 16 Punkte insgesamt, deutlich hier beschrieben mit allen Übergängen, wie die dort entsprechend ausschauen. So, die Betragseinhüllende ist wieder interessant. Die Betragseinhüllende, haben wir gesagt, ist interessant für Nichtlinearitäten oder für die Leistungsverstärker. Und Sie sehen hier, da geht schon ganz schön wild zu da drin. Ja, also der Betragseinhüllende darf man natürlich nicht erwarten, dass eine Konstante ist, weil sie ja nicht auf einem Kreis mehr liegt. Ja, sondern wir haben 3 Kreise gehabt, daher entsprechend haben wir die Variationsmöglichkeit dieser 3 Kreise hier von der Amplitude her. So, die Performance, Symbolfehler wahrscheinlich hier, die Gaußsche Störung, gleichverteilte Symbolauftrittswahrscheinlichkeit hier ist ungefähr wieder, und hier haben wir Wurzel m drinnen als Ausdruck und da in der Fehlerfunktion tritt auch wieder das m auf. Diese Näherung gilt ebenfalls wieder für n größer gleich 4. Diese Formel ist nicht hergeleitet und ist auch in Ihrem Buch von Grover-Grant nicht hergeleitet. Das heißt, es ist eine N-Formel sozusagen hier bereitgestellt, wenn so ein Beispiel kommen sollte, dann wird natürlich diese Formel auch bereitgestellt. Ja. So, die mittlere Energie, die hier im QM-Symbol drinnen steckt, hier, ist natürlich also der Mittelwert über alle diese Symbole drinnen und die sind jetzt natürlich nicht gleich, ja, weil das unterschiedliche Entfernungen haben vom Ursprung. So, die Signalenergie hier, gleich wahrscheinlich rechte wie Symbole mit gleichem Phasenabstand, da gibt sich dann dieser Ausdruck hier. Rein geometrisch hier bedingt. So, für Symbolfehlerwahrscheinlichkeit, Bitfehlerwahrscheinlichkeit, der Unterschied hier ist nichts anderes wie wieder hier für Präkodierung, Symbolfehlerwahrscheinlichkeit dividiert durch LD von M. Immer wieder das Gleiche, genauso wie wir das für MESK hatten hier. Und wenn ich diese Formel hier habe, dann gilt natürlich auch diese. In der Pause hat mich ein Kollege aufmerksam gemacht, es ist ein Fehler wahrscheinlich drauf, soweit ich diesen so schnell erkennen konnte. Bei dieser Formel hier für NBSK habe ich schon das LD von M auch bei der Mesyl-Symbolfehlerwahrscheinlichkeit gehabt. Also bitte diesen Fehler ausbessern. Also das passiert. So, NQM, die Fehlerwahrscheinlichkeit für N 4, 16 und so weiter. Sehen Sie hier, da haben wir die Symbolenergie aufgetragen. Also der Quotient Symbolenergie bezogen auf Spektralrauschleistungsdichte hier, und zwar die Bit Error Probability für kohärente Detektion. Ja, das heißt, NQM wird ausschließlich kohärent detektiert. So, die spektrale Effizienz ist sehr einfach hier anzuschauen. Die spektrale Effizienz ist dadurch gegeben, indem ich, kann mir hier Diagramme zeichnen, indem ich hier ein bestimmtes T0 mal T vorgebe, bestimmtes Carrier-to-Noise-Ratio und ich rechne mir diese spektrale Effizienz aus. Ja, das heißt, für jedes interessierende M, ja, wenn ich immer wieder mehr und mehr machen möchte, kann ich hier über eine feste Bitfehlerwahrscheinlichkeit und diesen Ausdruck hier das benötigte Carrier-to-Noise-Ratio bestimmen. So, wenn ich das in ein Diagramm eintrage, dann erhalte ich dieses Diagramm hier. Ja, ich zeige Ihnen das Diagramm jetzt noch und ich werde morgen dann bei diesem Diagramm noch einmal beginnen. Sie sehen hier zum Beispiel, die rote Kurve ist die Grenzkurve. Ja, das ist das, was hier aus der Shannonschen Kapazitätsform hier sich eben ergibt. Wenn ich hier das Carrier-Domoll-Ratio auftrage und zum Beispiel hier blau ist das MQM und so hier ein bisschen nach Osterfarben ausgerichtet ist das MGSK. Also violett hier haben wir hier zum Beispiel gleiche spektrale Effizienz hier für M gleich 64 für MQM und das wäre hier für MPSK und Sie sehen, der Unterschied hier sind 10 dB. Das heißt, gleiches M, gleiche spektrale Effizienz, aber ich brauche für das eine ein höheres Carrier und also ich für das andere. Ja, das heißt, für MPSK, das ist normal, gingen alle nur auf einen Kreis. Daher kann es nicht so effizient sein, als wenn ich immer mehr Möglichkeiten zulasse, Amplitudenstufen. Man soll alle auf einen Kreis liegen, gibt es nur eine Amplitudenstufe und keine Variationsmöglichkeiten mehr. Und bei dem anderen haben wir drei Kreise zum Beispiel gehabt, also drei Möglichkeiten, hier die Amplitude zu ändern. Ja, das heißt, das ist effizienter. Wenn ich das aber betrachte, hier an Nichtlinearitäten auftreten und so, dann ist natürlich das andere System wieder ein Vorteil. Ja, das heißt, wir haben dort andere Möglichkeiten als wir hier bei MQM. Das heißt, ich kann leider in einem Diagramm nicht alle Eigenschaften eines Systems darstellen. Und es kommt dann wieder darauf an, ob diese Eigenschaft eine wesentliche Eigenschaft für eine Anwendung ist oder nicht. Ja? So, dann möchte ich hier Schluss machen. Wir beginnen morgen noch einmal mit dieser Gegenüberstellung und Darstellung.